Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge von Code & Coffee, dem Podcast von Implement IT. Ich bin hier heute einmal mit Florian von Lenovo und mit Werner von Implement IT. Und ja, ich hätte gesagt, stellt ihr euch doch kurz mal vor und dann gehen wir über in unser heutiges Thema.
Code & Coffee, der IT-Podcast mit Insights, News und Trends.
Florian?
Ich kann gerne anfangen, klar. du hast ja eigentlich schon die einleitenden Worte gesagt, ne? Von Lenovo, 6 Jahre jetzt mittlerweile tatsächlich bei Lenovo oder über 6 Jahre, im Februar waren es 6 Jahre. Offiziell Business Development Manager für das Thema Microsoft im Data Center Bereich. Hab eine relativ lange Historie, was VMware anbelangt. Das heißt, ich mache nicht mein Leben lang oder mein Lenovo Leben lang das Thema Microsoft. Hab vorher sehr viel im VMware Bereich mitgespielt, auch als Business Development Manager. Komme ursprünglich tatsächlich so aus diesem Pre-Sales Bereich. Hab eher auch mal technischer gearbeitet, aus dem klassischen Systemhaus heraus und mit dem Jahreswechsel in 2020 rein, habe ich dann die Erfahrung gemacht, bei der Lenovo starten zu dürfen.
Okay, sehr cool. Schön, dass du heute hier bist.
Danke für die Einladung.
Wir freuen uns auf jeden Fall. Werner, erzähl du auch gern ein bisschen was zu dir.
Ja, Werner Brinz, seit mittlerweile 12 Jahre bei der Implement IT, seit über 33 Jahren in der IT-Branche tätig, komme auch wieder früher aus dem technischen Umfeld, habe einen technischen Beruf gelernt. Mache bei der Implement IT schwerpunktmäßig das Thema Data Center, alles, was ums Data Center drumherum ist, Server, Storage, auch infrastrukturelle Themen. Auch deshalb heute zum heutigen Podcast mit dabei. Jetzt haben wir die ganze Zeit uns auf die Folter gespannt. Alida, um was geht's heute?
Also, soweit ich das gehört habe, ich muss dazu sagen, ich bin ja heute wirklich hier quasi der Laie in der Runde. Ich habe wenig Ahnung von dem, worüber ihr uns gleich ganz viel erzählen werdet. Aber es soll meines Wissens um IT-Infrastruktur gehen und wie man das im modernen und aktuellen Setting umsetzen kann. Aber sagt ihr doch gerne auch noch einmal ein bisschen näher was dazu.
Gut, ganz konkret, unser heutiges Thema geht um Azure Local. Florian.
Genau.
Gehen wir mal auf unsere Historie ein bisschen drauf ein. Ne? Wo kommen wir eigentlich her? Jetzt werfen wir mit neuen Begriffen rum. Azure sagt vielen Leuten was. Azure Local vielleicht vielen noch nicht so. Vielleicht für uns als Zuhörer an der Stelle, der Florian und ich kommen aus dem Virtualisierungsumfeld sehr stark, wo wir auch mit einem sehr großen Player die ganzen Jahre gearbeitet haben. Das ist VMware. VMware hat vor 2 Jahren mit einem Verkauf zu einer Broadcom hier in dem Bereich Lizenztechnik einiges verändert. Dadurch sind einige andere Player mit auf den Markt gekommen. Und auch hierzu hat sich die Welt deutlich verändert.
Florian. Genau, also Azure Local ist nicht nur neu in der Namensgebung. Wir können auch mal so ein bisschen in die Hybrid-Cloud-Thematik abdriften. Wir können aber auch so ein bisschen in die Historie reingehen. Ne? Das heißt, das ist natürlich stark der Data-Center-Bereich, das ist der Infrastrukturbereich. Azure Local macht da nochmal in diesem Vergleich, in dieser Gesamtmarktbetrachtung nochmal vielleicht so etwas besonders. Und nicht, weil es jetzt von Microsoft kommt, sondern weil die Strategie dahinter eine etwas andere ist. Aber tatsächlich auch in diesem Virtualisierungsumfeld mitspielt. Basis ist Hyperconverged Infrastructure oder kurz HCI. Da haben wir schnell oder haben wir relativ früh angefangen. Werner, du hast da früh angefangen. Ich habe da früh angefangen. Früher noch, da gab es mal sowas wie Simplicity. Da stand auch nicht HPE davor. Das heißt, es ist auch schon über 10 Jahre her jetzt. Und auf Basis dessen gehen wir jetzt ein bisschen weiter rein. Wie baut man heute vielleicht auch mal eine Hybrid Cloud auf? Warum sollte man das machen? Warum sollte man vielleicht gewisse Produkte zu Rate ziehen? Warum sollte man gewisse Produkte für seine Strategie besser beleuchten? Und darüber wollen wir uns ja heute so ein bisschen unterhalten. Ne?
Genau. Dafür mal betrachtet, was haben wir die ganze Zeit gemacht? Gehen wir zurück bis Server 2008. Ich weiß, wir haben alle schon, also ich habe schon graue Haare in dem Bereich.
Ja, ich auch.
Ja. Also, was haben wir früher gemacht? Wir haben unsere Daten lokal gehalten, wir haben alles selbst gehabt. Wir haben es früher immer nur auf Blech gehabt, haben wir mal virtualisiert. Und eigentlich die letzten Jahre mehr und mehr ist ja das Hybride gekommen, ohne dass man es eigentlich gemerkt hat. Gutes Beispiel an der Stelle ist ja der klassische Exchange-Server. Ja, ist eigentlich ein totes Produkt mittlerweile, hat kaum mehr jemand, weil es beim Office 365 oder O oder M365 einmal für ein ganz kleines Geld mit dabei ist, dass das schon eigentlich hybride ist. No, kann man heute schon so sagen, dass wir schon lange in einer hybriden Welt unterwegs sind, ohne es wirklich gemerkt zu haben. Dann haben wir jetzt halt auch diese neueren Begriffe, HCI, beziehungsweise jetzt Azure Local. Woher kommen wir eigentlich, Florian? Woher?
Ja, also ich gebe dir absolut recht. Ne? Dieses Thema Hybrid in einer gewissen Form beleuchten wir schon länger. Ich sag mal, wenn wir so in den Office-Bereich auch reingucken, da ist das Thema tatsächlich in einer gewissen Art und Weise, nicht so wie im Infrastrukturbereich, aber vom Endanwenderbereich her schon relativ lange im Markt. In der reinen IT-Infrastruktur ist es jetzt auch nicht 2 Wochen alt. Ne? Wir sprechen da auch schon ein bisschen länger drüber. Aber wo kommen wir her, ist eine echt spannende Frage insofern, weil klar, wir haben lange Zeit sehr viel On-Prem gemacht, also die Daten tatsächlich lokal gehalten. Wir haben nicht gesagt, wir brauchen unbedingt irgendwie einen Hyperscaler, wo wir Daten ablegen, die wir dann letzten Endes vielleicht auch in Zugriff halten. Das hat Kostengründe, das hat aber sicherlich auch Gründe, weil man sich mit der Technologie noch nicht so wirklich auskannte, vielleicht auch ein Stück weit Gewohnheit und Expertise dahinter noch nicht so vorhanden war. Und du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen sehr weit zurückgeblickt, was ich aber spannend finde, denn wenn wir mal so 2008, 2009, 10 aufwärts betrachten, wann haben wir denn angefangen, wirklich so über Cloud-Services zu sprechen? Und ich spreche jetzt nicht von Vorreitern, die tatsächlich irgendwie global aufgestellt sind, die natürlich dann auch von den Herstellern vielleicht etwas engmaschiger betreut werden und dann auch mit der Expertise unterstützt werden, sondern wo sprechen wir von diesem Normal-Use-Case. Und da sind wir tatsächlich doch in der Masse noch relativ jung unterwegs. Also selbst wenn wir mal HCI als Beispiel nehmen, Hyperconverged war ja auch, wie gesagt, so 2012, 2013 herum wurde das mal Mode. Also die klassische traditionelle Infrastruktur ersetzt durch etwas Hyperconverged oder Hyperkonvergentes, wenn man so möchte. Sprich, man hat nicht mehr viele Geräte einzeln, die man betrachtet und auch warten muss, administrieren muss und so weiter und so fort, sondern man hat halt im Idealfall ein Chassis, da ist alles an Compute-Ressourcen drin, da ist alles an Speicherressourcen drin, Netzwerk und so weiter und so fort. Das heißt, man vereinfacht das Ganze oder setzt es zusammen. Sicherlich auch so ein bisschen unterstützt zum Thema, wie viele Ressourcen haben wir im Feld, die wir für Administration und Organisation auch Aufbau haben, also IT-Ressourcen oder IT-Personal. Aber auch aufgrund des Wandels. Man möchte agiler werden. Die Cloud in den Anfängen oder die Public Cloud, der Hyperscaler in den Anfängen, hat sich sehr darauf gestürzt, natürlich irgendwie virtuelle Maschinenressourcen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich konsumiere eine Oberfläche oder eine Plattform, kümmere mich aber nicht um den Rest. HCI hat so ungefähr die gleiche Herkunft. Man möchte halt die Infrastruktur darunter so simpel wie möglich halten, hat aber die Daten lokal. Der Hyperscaler eben nicht. Der hat sie nicht lokal, sondern eben in den zentralen Rechenzentren. Und das ist mal so ganz grob der Hergang. Und wir bewegen uns tatsächlich sehr, sehr, sehr viel weiter. Hat unterschiedliche Gründe. Souveränität ist im Moment in aller Munde. Da spricht jeder drüber. Insofern behaupte ich auch, jeder kann was damit anfangen. Und da geht es natürlich, dass man diese beiden Welten so ein bisschen vermischt. Man möchte die Agilität haben. Man möchte nicht unbedingt die Infrastruktur selber pflegen, aber man möchte halt auch die Hoheit haben. Und da geht es nicht nur um Datenhoheit, sondern tatsächlich auch um ein paar Punkte mehr. Aber da kommen wir gleich noch drauf.
Könnt ihr vielleicht dann auch an der Stelle noch einmal so ein bisschen zusammenfassen, was so vielleicht die Schwachstellen oder Probleme von klassischer IT-Infrastruktur war oder ist? Also das, was quasi früher lokal war, warum ist man überhaupt dazu übergegangen, dass entweder Hybrid oder eben in der Cloud das umzuverlegen?
Das ist ganz klar ein Prozess gewesen. Wir waren im Vorfeld mal so schlau, haben wir nochmal nachgeguckt, ab wann wir eigentlich Azure so als, also den Begriff Azure als Mainstream hatten, also was auch in Deutschland populär wurde. Das ist mittlerweile auch schon 12 Jahre her, ne? Dass diese Azure Cloud Deutschland Cloud, was damals kam, ist schon von 2014. Ich habe es extra nochmal nachgeschaut. Ja. Was sind Vorteile, was ist der Unterschied? Also die IT-Welt hat sich ja sehr weit entwickelt. Nicht mehr der alleinige ITler kann alles, sondern es sind viele auch Bedrohungsszenarien, die uns dazu zwingen, Expertise ins Haus zu holen oder sich auf Experten zu verlassen. Und viele Angriffspunkte, die wir haben, von Ob-Hacking, Ob-Phishing, einfach auszulagern und die Verantwortung wegzumachen und auch in Hände zu geben, die das besser können. Auch natürlich getrieben durch Kosten, weil ich muss ja viele Ressourcen immer bereithalten, um alle Dienste, die ich habe, darzustellen. Wir haben es eben über Exchange schon mal gesagt, ist das beste Beispiel. Exchange bei sich bevorraten ist ein sehr, sehr hoher technischer Aufwand, ein sehr hoher Wartungsaufwand. Und ich habe es heute für 1,80 Euro einfach pro User, pro Postfach von Microsoft direkt mit höchsten technischen Standards.
Ja, absolut. Geht sogar noch ein Stück weit zurück, ne? Wir hatten uns im Vorfeld ja so ein bisschen unterhalten, ist noch sogar ein bisschen älter der Hergang oder die Herkunft von Azure speziell. Ich kann mich dran entsinnen, ich hatte eine Weiterbildung, ich bin in die freie Wirtschaft gewechselt damals, habe eine Weiterbildung gemacht über 6 Wochen, die tatsächlich nur im Microsoft-Ökosystem war. Da sprachen wir gerade mal so von dem Server 2012 und da war das Thema Azure auch schon, war schon die Rede davon. War teilweise noch so ein bisschen exklusiv, das heißt, man konnte nicht alles für jeden zugänglich machen, so, ich sag mal, auf Einladung basiert, könnte man das sicherlich nennen. Und damals haben wir noch von Windows Azure gesprochen. Ab 2014 haben wir dann tatsächlich von, ich glaube 2014, haben wir dann von Microsoft Azure gesprochen. Das, was wir heute dann auch eher so ein bisschen gängig haben. Und ja, das ist tatsächlich so die Herkunft, die Entwicklung, aus der wir kommen.
Aber um auf deine Frage nochmal tiefer einzugehen an der Stelle, was ist heute der Vor- und Nachteil? Es gibt viele Sachen, die natürlich heute alles bei Azure in einer Cloud laufen können. Gibt aber auch Kundenanforderungen, die das verneinen. Die sagen, es muss bei mir im Haushalt, ob das jetzt nur ein Geschmacksthema ist, weil er es unbedingt möchte, oder kritische Infrastrukturen, die das fordern, dass die Daten halt bei einem Lokal ist, also lokal im Haus oder in einem eigenen Rechenzentrum. Und darum soll es heute auch gehen. Was ist heute der Anknüpfpunkt von Azure zu Azure Local?
Ja.
Darüber wollen wir heute hauptsächlich sprechen. Wir haben jetzt mal so grob beleuchtet, um was es ging an der Stelle. Gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück. Was haben wir denn die ganzen Jahre so gemacht, prinzipiell? Ja, wir haben uns einen Virtualisierungslayer genommen, haben lokal virtuelle Maschinen installiert, haben unsere Daten betrieben, vielleicht in einem zweiten Rechenzentrum gegengespiegelt, haben dort verschiedene Player oder auch Hersteller gebraucht. Und das hat die Firma Microsoft im Zuge der Broadcom-Fusion mit VMware erkannt, dass sie da Bedürfnis hat, nachzulegen. Es gab da so einen schönen Satz, du kannst ihn besser noch mal ausführen, den mit den 30%. Wenn du den noch mal schön sagen würdest, bitte, du hast das auch damals so schön formuliert gehabt.
Genau, also wir haben eine ganze Zeit lang davon gesprochen, dass, und wir kriegen diese Stimmen auch tatsächlich heute noch, dass Hyper-V, Grundlage, also die technische Basis Azure Local, weil wir Hyper-V als Stichwort noch nicht genannt haben, da haben wir tatsächlich dann so die Meinung im Feld und da kommt auch so diese Statistik her oder diese statistische Annahme her, dass wir das eher tatsächlich so im unteren prozentualen Anteil des Enterprise-Geschäftes haben. Aufgrund von Maturität, das Produkt ist nicht reif genug, das Produkt kann vielleicht die Feature-Dichte nicht abbilden, die andere Player am Markt abbilden. Und tatsächlich entspricht das aber auch gar nicht so richtig der Wahrheit. Ne? Wir haben ein extremes Wachstum da drin und man muss halt auch immer so ein bisschen schauen, wenn ich von einem Produkt A komme, das ist so dieser spezielle Fall, ne? Weil ich habe ja irgendwie eine Gewohnheit in meiner IT-Strategie, ich komme von einem Produkt A und gehe in ein Produkt B rein, dann versuche ich natürlich von den Funktionsumfängen immer pari zu bleiben. Ich suche ja genau das, was ich in A habe, auch in B. Und dann wird es natürlich wieder so ein bisschen schwierig. Dann fließen da aber auch manchmal so ein paar Emotionen rein. Man hat ja irgendwie so sein Fanlager mal gehabt, um das mal so zu formulieren. Und das muss man so ein bisschen nüchterner betrachten. Und insofern würde ich sagen, dieser prozentuale Anteil steigt und das ist nicht nur auf Basis von Hyper-V, wo wir mal herkommen, technologisch gesehen, sondern natürlich auch so im Zusammenhang mit dem Windows Server. Wir haben etliche Neuerungen, die gerade jetzt so zuletzt in Ignite, also Microsofts größte Hausmesse, im November letzten Jahres veröffentlicht wurden, auch davor schon. Und da passiert sehr, sehr viel, klar.
Können wir dann vielleicht an der Stelle auch kurz mal noch so ein paar Begriffe klären, wie Hyper-V oder auch eben auch Stichwort Azure, Azure Local und eben auch, ich habe hier das Stichwort Azure Stack HCI stehen. Also dass wir das so ein bisschen auseinanderziehen, um das eben verständlicher zu machen.
Geil, klar. Sicher. Also Hyper-V ist der Hypervisor von Microsoft, kam auch schon relativ früh so um 2008 herum, beziehungsweise erste Versuche gab es vorher schon meines Wissens nach, in diese IT-strategische Welt rein. Das heißt, wir haben einen Hypervisor, der kommt nicht von den Marktbegleitern, typischerweise VMware und andere Anbieter, wo wir dann eine Alternative haben. Und Hyper-V ist Microsofts Antwort darauf. Microsofts Hyper-V ist nicht nur die Basis für eine Virtualisierung per se, sondern ist halt zum Beispiel auch das Fundament für Azure, also die Hyperscaler-Funktion oder die Public-Cloud-Leistung, die eine Microsoft anbietet. Genauso wie beim Thema Azure Local auch. Also das spielt alles damit rein. Das sind keine Produkte, die irgendwie losgelöst von allem in irgendeiner Form entwickelt werden, sondern die Basis ist mal relativ gleich. Azure Stack HCI, ich glaube, wir sprechen sowieso noch mal, was Azure Local so ist. Azure Stack HCI ist der Begriff, den es vorher mal so im Feld gab. Nach der Ignite 2024 hatte Microsoft das frühere Azure Stack HCI in Azure Local umgetauft. Man muss dazu sagen, das war nicht nur eine Umbenennung, aber ich glaube, da sprechen wir gleich noch mal so ein bisschen drüber, um das etwas detaillierter aufzuzeigen.
Ja, also mit, du hast angesprochen, mit Ende 24 hat die Firma Microsoft da nochmal viel, viel Geld investiert, viel, viel Manpower, viel Zeit auch und hat diese Technologie, die sie etwas stiefmütterlich vielleicht auch behandelt hatte, wollte nie Enterprise sein, einfach auch jetzt auf ein Enterprise-Niveau gehoben. Ich habe vor kurzem mal eine schöne Aussage gelesen, sie sind etwa bei 85% vom absoluten Enterprise-Lösung noch weg. Also 85% haben sie erreicht, die letzten 15 sind sie dran. Wer die wirklich auch braucht, einmal hingestellt, wenn man überlegt, eine der größten Cloud-Lösungen läuft auch damit, und das ist Microsoft selbst. Darf man nicht vergessen. Azure ist ja die Microsoft-Cloud-Lösung für alles und die läuft auf Hyper-V.
Genau.
Ja. Das heißt, und das hast du ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet, wir wollen ja heute auch eigentlich nicht das Lokale gegen die Cloud-Lösung gegeneinander setzen, sondern ihr wollt ja drüber reden, wie man das beides miteinander verbinden kann und zum Laufen und Funktionieren bringen kann für Unternehmen. Und da kommt ja dann Azure und Azure Local mit ins Spiel.
Genau, und das, ich greife da mal direkt ein, das ist tatsächlich genau der Knackpunkt. Es ist nicht entweder oder. Es ist nicht, dass wir, ich meine, die Hauptaufgabe meiner wöchentlichen Arbeit besteht darin, halt über Azure Local zum Beispiel zu sprechen. Azure ist auch ein Thema. Aber Azure Local ist eben auch eins der strategischen Themen. Und das sind zwei Punkte. Ich kann Azure Local einsetzen, ich kann Azure einsetzen, ich kann die beiden Welten verbinden. Technologisch gesehen muss ich das ein Stück weit sogar, aber sprechen wir gleich nochmal drüber, würde ich sagen. Aber ich muss nicht dieses Entweder-Oder machen. Wenn ich irgendwie eine Cloud-First- oder Cloud-Only-Strategie vielleicht sogar noch habe, heißt das ja nicht, ich muss unbedingt, weil das jetzt irgendwer sagt oder irgendwer berichtet, dann auch lokal was abbilden. Aber als Unternehmen, egal aus welcher, ich sag mal, aus welchem Bereich ich komme, egal aus welcher Richtung ich komme, habe ich immer irgendwelche Daten, die ich lokal halten muss. Und das hat nicht mal unbedingt vielleicht Souveränitätsgedanken, sondern es hat vielleicht auch Performance-Gedanken, das hat regulatorische Gedanken. Kritis ist immer so ein tolles Stichwort, was da so mit reinfließt. Oder es hat halt auch einfach den Sinn, dass man Kosten-Nutzen abwägt. Denn wenn ich Azure Local einsetze, dann investiere ich in ein Stück Hardware, investiere in ein Stück Software in Form einer Lizenz. Wenn ich Azure beziehe oder konsumiere, dann investiere ich halt in meine laufenden Services, vielleicht in Services, die ich noch benötige, um das zu unterstützen. Also es ist niemals entweder oder. Es ist immer, wenn, dann eine Kombination im Idealfall.
Architektur, genau, ist das Thema an der Stelle. Es ist heute hybride. Wir können uns nicht mehr gegenwehren. Cloud-Only-Strategien ist, glaube ich, so kein Thema mehr mittlerweile. Das ist selten geworden, weil man auch erkannt hat, du sagst jetzt aus Kritis-Themen, ich sehe es eher bei kleineren Kunden, einfach infrastrukturelle Themen. Die haben nicht die Bandbreiten, um sowas zu machen. Das ist leider in Deutschland nach wie vor der Fall, dass wir einen schlechten Netzausbau haben und dass die Leute auch immer noch mal sagen, hey, dass viele Sachen, die ich dort miete, das war wirklich toll ist bei Azure, aber lokal gefällt es mir besser, kann teilweise auch noch besser funktionieren.
Ja.
Ja. Und deshalb hat auch die Firma Microsoft auch erkannt, nicht nur in Azure zu investieren, sondern auch das Azure-Local-Thema als hybrides Szenario weiterhin voranzutreiben. Was für Möglichkeiten haben wir da, Florian?
Vielfältige. Das ist ein bisschen zu generisch, aber es ist tatsächlich so. Wir sehen heute gemeinsam, wir sehen aber auch losgelöst in Diskussionen rund um den Markt viele Einsatzszenarien. Also wir sehen das klassische Einsatzszenario, dass wir in irgendeiner Form aus einer IT-Strategie kommen, die wir vielleicht ersetzen müssen, aus finanziellen Gründen, aus, weiß nicht, firmenstrategischen Gründen. Und brauchen jetzt irgendwie eine Alternative zu X. Das ist so tatsächlich eine Situation, die relativ häufig vorkommt, wo man Azure Local dann als Brücke in die hybride Welt nutzt. Das heißt, man hat ein Stück Infrastruktur. Technisch gesehen hat man ein Cluster. Da ist ein Knoten drin, da sind mehrere Knoten drin. Und das war kein Versprecher. Tatsächlich ein Knoten ist möglich. und habe quasi meinen Virtualisierungshost. Darauf platziere ich typischerweise meine virtuellen Maschinen, vielleicht auch andere Services, containerisierte Anwendungen und so weiter und so fort. Und das ist so dieses absolute Standardszenario. Ich habe ein paar virtuelle Maschinen, die muss ich irgendwo laufen lassen. Azure Local ist eine Möglichkeit. Azure Local hat aber, wie gesagt, eben auch die Brücke, dass ich das Ganze hybrid betreiben kann. Das heißt, ich habe lokal meine VMs, vielleicht auch Container, beziehe gleichzeitig aber auch Services, die aus Azure herauskommen. Ich kann vielleicht auch Szenarien aufbauen, wo ich etwas lokal vorhalte und für den Notfall das Ganze in Azure vorhalte, weil ich kein Ausfallrechenzentrum habe. Dann gibt es noch so Möglichkeiten wie Desktop-Virtualisierung, AVD, Azure Virtual Desktop, ist tatsächlich auch ein relativ häufig aufkommendes Thema mittlerweile, wo wir dann die Intelligenz der Desktop-Verteilung, der Desktop-Virtualisierung aus der Cloud beziehen, die Desktops aber lokal liegen. Und das hat Performance-Gründe, das hat Gründe, wie ich das Ganze vielleicht ideal auch finanziell abbilde. Jede virtuelle Maschine, die ich in Azure hoste, kostet mich Geld, monatlich, stündlich, vierteljährlich, jährlich, wie auch immer. Auf Azure Local kann ich so viel starten, wie ich möchte. Solange ich Kapazitäten dafür habe, kostet mich das eben nur Strom, ja, und Energie an der Stelle. Aber ich habe keine laufenden Kosten in Form von Servicegebühren oder dergleichen. Und das ist so der Hintergrund.
Das heißt, im Grunde haben Unternehmen damit die Möglichkeit, flexibel zu entscheiden, wie, wo und in welchem Umfang ihre Workloads betrieben und gehostet werden?
Ja.
Okay, und so aus der Business-Perspektive, also vielleicht mal eine Frage an euch beide, welche konkreten Vorteile bringt das dann außer der Flexibilität, die du jetzt schon genannt hast?
Genau, also es ist, die Vorteile sind einmal, wenn ich nur einen Standort habe, ein Rechenzentrum oder einen Serverraum habe, bin ich nur dem Ausfall geschuldet. Ja, wenn das ausfällt, steht es. Wenn mir auch mal Daten dort wirklich verloren gehen würden durch Großschadensereignisse, hätte ich immer noch die Möglichkeit, über Azure mir Daten nochmal einiges zu holen, wenn ich dort entweder Daten oder Sicherungen habe, beziehungsweise die Steuerung heraus. Ja, wenn ich alles nur bei mir lokal habe, bei Azure Local heißt ja nicht, dass ich Daten unbedingt in der Cloud haben muss. Ich kann sie haben, aber die Steuerung liegt dort. Ich habe bei Azure eine virtuelle Maschine, die meine Umgebung steuert. Und damit kann ich schon vieles machen, vieles abdecken. Weitergehend auch gesprochen, wenn man halt, sag ich mal, lokal die Ressource für eine Azure AVD nicht hat, kann man das, also ich aus Azure konsumieren, die Leistung, brauche sie nicht lokal vorzuhalten, aber die Daten liegen immer noch bei mir. Sie liegen nicht bei Azure an der Stelle. Das ist also ein typisches Best-Practice-Szenario, was für den Anwender ist, dass ich halt nicht alles lokal haben muss, aber meine Souveränität darüber behalte nach wie vor. Dass ich das, was mir wichtig ist, meine Daten bei mir sind. Nicht in der großen beiden Welt.
Das ist, um da kurz einzuhaken, das Thema Kontrolle, und das ist tatsächlich relativ wichtig. Azure Local ist immer mit Azure konnektiert. Es gibt eine Klammer da drumherum, aber die lasse ich mal jetzt hier für heute außen vor. Aber ich habe trotzdem immer in irgendeiner Form einen Connect zu Azure. Eine hybride Cloud ohne Connect zum Hyperscaler oder zu Public Cloud Anbieter macht natürlich auch wenig Sinn. Dann würde ich mich eher für eine reine Offline-Variante entscheiden. Der Vorteil liegt aber gerade in der Kontrolle, die Werner angesprochen hat. Warum mache ich sowas? Warum entscheiden sich Unternehmen aus Businessgründen für so eine Lösung? Weil ich anstrebe, aus Unternehmenssicht, meine Services, egal ob die jetzt lokal liegen oder, also das können virtuelle Maschinen sein, das können Datenbanken sein, das können sonstige Services sein, die ich vielleicht in Azure liegen habe und in Azure Local habe, aber zentral steuere. Und da geht es nicht darum, dass ich die starten oder stoppen kann, sondern da geht es auch darum Zugriffsberechtigung. Da geht es um das Thema Sicherheit. Da geht es um das Thema Geschäftsrichtlinien oder IT-strategische Richtlinien. Wer darauf zugreifen? Wann darf darauf zugegriffen werden? Wer hat darauf zugegriffen? Wie sieht das aus mit dem Thema Lifecycle Management? Also Lifecycle Management einfach ausgedrückt. Ich muss meine Infrastruktur, meine Dienste auch aktuell halten. Und sowas möchte ich im Idealfall zentral steuern. Wir haben, und muss ich einmal ganz kurz so ein bisschen referenzieren auf die Herkunft, ne, wo wir so strategisch herkommen, Hyperconverged Infrastructure hat auch so angefangen. Die Idee dahinter war, ich möchte im Idealfall eine Oberfläche haben, über die ich alles steuern kann. Dass das heute und auch in Zukunft in der IT etwas utopisch ist, je nach Unternehmensgröße, ist uns allen klar. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwie ein Bild aufbauen, was nicht möglich ist. Aber wir wollen so viel wie möglich konsolidieren. Denn die IT wird sich weiterhin in die Richtung entwickeln, wo wir Dienste konsumieren, wo wir schnell Dienste bereitstellen müssen und auch Leistungen bereitstellen müssen und weniger Zeit und auch weniger Arbeitslast in das Warten oder in das Erstellen der Infrastruktur darunter stellen wollen. Insofern ist das eine Arbeitserleichterung. Wir wollen möglichst viel konsolidieren. Wir wollen möglichst viel oder so viel wie geht zentral steuern können. Da geht es nicht nur um die Ressourcen, wo die liegen, sondern wie ist der Zugriff? Wie ist das Thema Sicherheit gestaltet? Wie ist das Thema Abdeckung gestaltet?
Okay. Du hast ja auch schon Stichwort Architektur eben genannt und ich hoffe, dass ich da jetzt auch nichts vorweggreife, aber wie müssen Unternehmen denn starten, die vielleicht noch eine ganz klassisch lokal liegende IT haben oder die vielleicht auch schon einen Teil in ihrer Cloud haben und aber eben das professionalisieren wollen? Wo müssen die anfangen? Wo ist quasi so der Punkt, der Ausgangspunkt?
Soll ich anfangen?
Fang mal an. Vorher.
Typischerweise natürlich nicht zu groß. Ist auch jetzt ein bisschen schwierig, weil es kommt auf die Unternehmensgröße an. Wenn ich ein kleines Unternehmen bin und ich habe vielleicht auch nicht so viele Dienste, so viele Services, so viele Workloads oder virtuelle Maschinen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, habe ich im Unternehmen laufen, dann kann ich sicherlich etwas größer im Vergleich anfangen. Aber in aller Regel bietet es sich an, natürlich klassischerweise mit Tests anzufangen, Testsystemen anzufangen, mit Services, auf die ich zurückgreifen muss aus Unternehmenssicht, zurückzugreifen, die nicht super geschäftskritisch sind, ne, wo ich jetzt vielleicht nicht Gefahr laufe, okay, ich habe jetzt noch keine Erfahrung damit gesammelt, jetzt führe ich das Ganze in Unternehmensstillstand für Zeitraum X, das sollte man natürlich vermeiden. Wie man startet, das ist, da kommt es natürlich auch drauf an, bin ich schon im Microsoft-Ökosystem, wenn wir jetzt von Azure Local sprechen, bin ich da neu. Man kann das Ganze immer testen, man kann tatsächlich kostenfrei das Ganze mal testen, man sollte im Vorfeld aber wir können es als klassischen Workshop bezeichnen, in so eine Strategiezeichnung reingehen, wie kann ich jetzt Services verbinden, welche Services verbinde ich und was brauche ich dafür? Weil der wichtige Punkt ist natürlich auch, jetzt haben wir so ein bisschen drumherum geschwafelt hier, aber der wichtige Punkt ist natürlich auch, ich muss ja irgendwie wissen, was muss ich dafür bereitstellen. Für einen Test kann ich sicherlich irgendwie Maschinen nehmen, die ich vielleicht noch zur Verfügung habe. Die müssen jetzt auch nicht irgendwie unter Wartung sein oder sonst was. Da kann ich nochmal was aus dem Lager hernehmen. Aber ich muss mir im Klaren sein, wo geht die Reise hin nach diesem Testszenario? Und vor allem, was möchte ich mit diesem Testszenario erreichen? Wir machen relativ viele POCs über das Jahr verteilt, also Proof of Concepts oder Situationen, wo wir eben mit wenigen Hardware-Maschinen das Ganze auch testen, auch gerne vor Ort. Aber man muss sich immer im Klaren sein, wo möchte ich hin? Wenn ich mit dem Gedanken starte, ich gucke jetzt mal, was da so passiert, ist das nicht falsch, aber leider teilweise auch sehr nicht zielführend. Insofern immer irgendwie was möchte ich damit erreichen? Bringt mir dieser hybride Cloud-Vorteil wirklich einen Vorteil? Wie bringt er mir einen Vorteil? Eine Zielsetzung, ja. Und da helfen wir natürlich. Da hilft der Werner, da helfe ich.
Ja, wie, andere. Da könnt ihr gerne jetzt einfach mal auch direkt drauf eingehen. Wie konkret sieht denn da die Hilfe aus, die du, Werner, leistest und die du als in deinem Arbeitsalltag einbringst?
Der Florian hat es jetzt sehr aus Herstellersicht besprochen, etwas größer.
Ja.
Jetzt brechen wir das mal ein bisschen runter auf den saarländischen oder rheinland-pfälzischen Mittelstand, auf unsere Kunden. Meistens ist der Start für sowas ja eine Herausforderung, die an den Kunden kommt. Der Kunde sagt, ich habe eine Herausforderung. Das könnte einmal sein, eine veraltete Infrastruktur, eine veraltete Hardware oder dass er auch von externen Anforderungen bekommt, von Zulieferern, von Arbeitsgemeinschaften, die sagen, wir müssen so arbeiten, wir müssen Zugriffe haben. Und man merkt bei solchen, dann Proof of Concept oder wenn wir mit Kunden vor Ort sind, das analysieren mit unserer Technik zusammen, zu schauen, was ist jetzt die Herausforderung, wie können wir es lösen, stoßen wir mit der aktuellen Lösung an Grenzen, kann die das überhaupt aus sicherheitlichen Gründen, kapazitive Gründe, natürlich auch aus Ressourcengründen, und dann zu schauen, okay, was kann ich jetzt wo hinlegen oder was wo soll unsere Roadmap hingehen, dass ein Implement-IT das mit dem Kunden, natürlich auch mit einer Lenovo zusammen, ausarbeitet, dem Kunden aufzeigt, welche Lösung es geben kann. Die sind nie in Stein gemeißelt. Das ist viel, viel Flexibilität, was der Florian auch gesagt hat, weil die Herausforderung wechselt ja auch gerne mal. Wir legen als Implement eine gewisse Grundrichtung, können wir mit dem Kunden vorgeben oder entwickeln und dann zu schauen, diese Unwägbarkeiten doch mal abzupuffern an der Stelle. Das im infrastrukturellen Bereich jetzt halt also wichtig ist. Wir kommen mit ins Boot, wir schauen uns an, was ist. Wir nehmen die Herausforderung des Kunden auf, versuchen sie zu beurteilen, werden sie auch mit dem Kunden zusammen beurteilen können, um dann eine Roadmap festzulegen, was machen wir wo. Was geht komplett Richtung Azure? Was macht keinen Sinn mehr, lokal zu halten? Was macht absolut noch Sinn, lokal zu halten? Und was auch vielleicht auch Pflicht, lokal zu halten? Ja?
Ja.
Und dann mit einem Player wie einer Microsoft, einem Azure Local, das richtige Handwerkszeug zu haben, für beide Welten in einem zu vereinen, ohne über mehrere da Player oder Virtualisierungslayer zu gehen.
Ja, auch, ja.
Ja. So ist das der klassische Ansatz an dieser Stelle.
Genau. Meistens tatsächlich, und um das nochmal so ein bisschen zu untermauern, meistens tatsächlich, ne, entweder hast du schon die Arbeit geleistet, bist im Klaren, worum geht es bei dem Kunden, wie groß ist die Umgebung, wo kommen wir her, so ein klassischer Ist-Zustand, ne, und wie gehen wir den Schritt weiter, in der Regel halt mit einer Pilotierung. Also sprich, der Kunde testet es selber aus auf Hardware, die ich gerade genannt habe, kann natürlich auch etwas sein, was nicht unter Wartung ist, oder der Kunde sagt gleich, ich möchte in irgendeiner Form auf einer Umgebung testen, die meinen reellen Ansprüchen eher gleicht und kann dann gleich so einen richtigen Test auf richtiger Hardware, auf zertifizierter Hardware abbilden und kann daraus meine Schlüsse ziehen. Typischerweise, um vielleicht auch mal so ein Gefühl für einen Zeitraum zu geben, wir machen das meistens in 1 bis 2 Monaten. Das heißt, 1 bis 2 Monate ist tatsächlich so eine Pilotierungshardware vorhanden. Da kann man dann wirklich relativ viel austesten. Wir haben auch gemeinsam dann natürlich sehr viel Hilfe, die wir leisten. Also der Partner, der Hersteller, gemeinsam sehr viel Hilfe leisten. Und dann hat der Kunde seinen Testzeitraum und dann kommt man irgendwann zum Entschluss, ja, das funktioniert, dann kann man skalieren. Oder da müssen noch Anpassungen stattfinden und dann geht's von da aus weiter. Ne?
Okay. Bevor wir jetzt gleich konkret ja noch über eine Lenovo-Lösung an der Stelle reden, unterbreche ich ganz kurz quasi das Gespräch und wir kommen zu unserer Kaffeepause, auch wenn wir jetzt hier heute alle Wasser trinken.
Kaffeepause.
Okay, also bevor wir dann gleich, wie gesagt, über die Lenovo-Lösung oder Plattform reden, werde ich euch jetzt im Zuge unserer Kaffeepause ein paar Fragen stellen, die ihr dann gerne einfach kurz beantworten könnt. Also da müsst ihr nicht lange ausschweifen. Es soll einfach darum gehen, dass wir so ein paar kurze Antworten haben. Und die allererste Frage, und deswegen musste ich eben schon ein bisschen schmunzeln, ist, wie viele Kaffee braucht ihr, um durch den Tag zu kommen?
Zu viel.
Zu viele?
Ja.
Ja, aber ich meine, wir haben ja hier Wasser stehen, weil es eben ja schon hieß,
also mal zu mindestens viel Kaffee 4 Tassen. Gut.
Okay, 4 Tassen Kaffee, wie sieht es bei dir aus?
3 bis 4 bin ich immer dabei. Okay. An harten Tagen sind es auch mal 6.
Okay, gut. Ich trinke tatsächlich gar keinen Kaffee, aber ja. Wie sieht's denn aus, wenn IT-Infrastruktur ein Getränk wäre? Also wenn eine gute IT-Infrastruktur ein gutes Getränk wäre, was wäre das für ein Getränk?
Ich hab was.
Hau aus.
Auf jeden Fall ein Mischgetränk. Ich musste irgendwie so spontan an Spezi denken oder Cola Orange, okay, wie auch immer man das nennt oder lokal nennt. Und weiß ich nicht. Man könnte jetzt philosophisch sagen, weil es so Hybrid ist oder so, aber es ist Misch.
Da sind wir sehr ähnlich. Also ich habe dem Alkohol ja abgeschworen. Ich vertrage ja keinen Alkohol mehr. Also ich kriege immer ganz schlimmes Kopfweh am Tag, egal wie wenig ich getrunken habe. Für mich ist ein gutes Bier-Mischgetränk. Mhm. Ja. Unser pinkes Bier aus dem Kühlschrank zum Beispiel, nenne jetzt keinen Namen, finde ich eiskalt, weil so Wetter wie heute auch schon, super. Aber eins, vielleicht noch ein zweites.
Okay.
Und dann schon Schluss.
Aber nicht einfach nur ein Wasser. Also IT-Infrastruktur sollte schon
Geschmack haben.
Vielfältig ist sie auch, wenn man mal so die letzten beruflichen Jahre rückblickend betrachtet. Ja, ja, nee, also es ist nicht Wasser. Okay. Definitiv nicht.
Gut. Dann vielleicht mal eine Frage an, also die auch gerne ehrlich und witzig beantwortet werden darf. Was war euer letzter IT-Fail? Also so ein Fehlerchen oder vielleicht auch ein größerer Fail, der euch so passiert ist in den letzten Wochen oder Monaten oder vielleicht auch irgendwann in der Vergangenheit, an was ihr euch noch erinnert.
Ich weiß gar nicht, boah. Ich hoffe, mein alter Arbeitgeber hört nicht zu. Tatsächlich ist ein bisschen sehr technisch, aber ich hab ja auch mal technischer gearbeitet und ich habe mal im Laufe im Betrieb habe ich einen ESXi-Snapshot gelöscht. Das war nicht gut. Damit habe ich tatsächlich für einen Mail-Server-Ausfall gesorgt. Das war mein größter Fail, definitiv. Okay. Ist sehr lange her, insofern kann man, glaube ich, jetzt drüber lachen, aber das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben.
Okay, spannend.
Also mein größter Fail, da ich ein bisschen mehr auch logistisch und kaufmännische Sachen mache, war, ich habe mal Lieferanschriften verwechselt. Ich habe einfach mal bei Copy-Paste die Lieferanschrift verwechselt. Da stand dann an einem Wohngebäude ein 12-Tonner mit ganz viel USV und Batterien.
Gut.
War nicht witzig.
Hauptsache keine Sackgasse.
Okay, aber auch schon länger her.
Nein.
So, okay. Okay, aber wurde gelöst.
Hab ich gelöst, ja.
Wurde gelöst, okay. Wurde gelöst, klar. Dann vielleicht auch noch eine Frage, um nochmal so ein bisschen zurück zum Thema zu kommen auch. Nutzt ihr lieber mehr Handyspeicher lokal auf eurem Handy oder nutzt ihr auch die Cloud oder beides oder habt ihr alles in der Cloud? Wie sieht das aus?
Also im privaten Umfeld, im Handy, ist Handy 1:1 gespiegelt in die Cloud. Das ist, glaube ich, wenige Sekunden Versatz drin. Da ist 1:1 vorhanden. Hier beruflich ist es eine gemischte Lösung. Im Endeffekt, ja, wir haben hier auch lokale Datenhaltung, einiges. Aber das klassische Kommunikationsmedium, wie auch ob das jetzt Outlook, ob das Teams ist oder was auch immer, das ist ganz klar, das ist Cloud.
Ja, kann ich so unterschreiben. Mache ich genauso. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Auch Unternehmen oder unternehmensbezogen habe ich, glaube ich, nur Daten lokal, die im Zweifel halt auch verschwinden können. Downloads so typischerweise, ne, irgendwelche Pakete, große Pakete oder so einmal Kalkulationen, irgendwelche Berechnungen, Zeichnungen. Aber ansonsten die relevanten Daten, die ich definitiv nochmal brauche, das ist alles in der Cloud. Aber auch vorher schon, das hat nichts mit der aktuellen Position oder so zu tun.
Okay, aber ich meine, das ist ja ganz runtergebrochen auch irgendwie das, worum es ja bei den IT-Infrastrukturen von Unternehmen geht, wenn ich das so aus meiner Sicht sagen kann. Also im Endeffekt.
Das sagst du genau richtig, das, was wir die ganze Zeit sagen. Wir machen es so, wie es für uns passt. Ja. Nicht aus Willen, sondern wie es sinnvoll ist. Mhm. Die Sinnhaftigkeit. Welches Szenario brauche ich für was? Ja, das ist genau das. Genau das ist der Satz.
Ja, okay, dann Dankeschön. Dann war das jetzt unsere Kaffeepause und ich würde sagen, dann kommen wir nochmal zurück.
Kaffeepause vorbei.
Ich habe es ja gerade eben schon angesprochen. Florian, kannst du uns dann vielleicht jetzt mal weitergehend was zu der Lenovo-Lösung, Lenovo-Plattform erzählen, die man eben einsetzen kann, um diese hybriden Infrastrukturen zu nutzen, umzusetzen?
Ich versuche es auch kurz zu machen oder kurz und übersichtlich zu machen. Genau, also Lenovo nennt das Ganze Think Agile MX. Think Agile ist eine Produktreihe, MX ist das spezifische Produkt. Kann man sich, glaube ich, ganz gut merken, die Überleitung M, Microsoft, Hyperconverged oder Software Defined Infrastructure. Und die Lösung ist nicht, dass wir Hardware speziell neu bauen oder dass wir irgendwie Hardware verbauen, die es sonst nirgendwo gibt, sondern die Basis dafür ist tatsächlich der reguläre x86-Server. Das kann so ein SR650 sein, SR630 und so weiter und so fort. Wir deployen auch gerne im Werk schon die Software dafür. Das wäre dann an der Stelle für Azure Local das entsprechende OS, also entsprechende Betriebssystem dafür. Und wir ergänzen das. Das wird im Übrigen nicht angepasst. Also da ist auch kein Lenovo-Logo reingebrannt oder sonst was. Das ist die Software, die auch von Microsoft kommt. Das ist die Software bei anderen Think Agile Pendants, die vom jeweiligen Hersteller kommt. Und wir ergänzen das mit unseren Services und mit unserem Support. Support ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Wir bieten einen Support aus einer Hand an. Wenn ich einen Hardwarehersteller und wenn ich einen Softwarehersteller habe, Lenovo und Microsoft, habe ich im Zweifel, wenn was passiert, und es wird definitiv was passieren, in der IT von 100% Ausfallsicherheit zu sprechen, ist, glaube ich, schwierig. Das wissen wir alle. Denn wenn was passiert, dann muss ich im Zweifel überlegen, an wen wende ich mich. Wende ich mich an den Hardwarehersteller, wende ich mich an den Softwarehersteller. Mit unserem Support gewährleisten wir, dass Lenovo immer der erste Ansprechpartner ist. Das gilt für den Betreiber, für den Endkunden, das gilt für den Partner an der Stelle, für die ganze Kette. Zum Thema Service, da geht es nicht nur darum, dass wir jetzt irgendwie einen Reaktionsservice haben, einen Hardware-Service, sondern das geht auch noch einen Schritt weiter, dass wir über sowas wie eine Abstimmung der Hardware neben Zertifizierung und Validierung für den Einsatz der Lösung, also Azure Local an der Stelle, gewährleisten. Und dass wir natürlich auch in irgendeiner Form die Software in Form von Treibern, in Form von Firmware dahinter, die notwendig sind, für diese Lösung abstimmen. Bedeutet in einfach ausgedrückt, wenn ich diese Lösung einsetze, dann muss ich mir als Betreiber, ob das jetzt der Partner übernimmt, ob das der Kunde selbst übernimmt, muss ich mir jetzt nicht die Frage stellen, welche Pakete brauche ich jetzt, welche Versionierung brauche ich jetzt, sondern ich habe einen Bundle, ein Paket, wo alle Treiber, wo alle Firmwarestände enthalten sind, die ich benötige, die auch getestet sind, ganz wichtig, die ich dann installieren kann. Also ich habe ein Stück der Recherchearbeiten, der vielleicht auch Verantwortung aus Betreibersicht dann eingespart. Das muss ich nicht übernehmen. Denn, und ganz kurz, warum gibt es diese Lösung? Man kann, ob das jetzt Azure Local ist oder andere, ich sag mal, software-definierte Lösung, man kann sowas natürlich immer getrennt beziehen. Man kann zu Microsoft gehen und sich Azure Local lizenzieren. Man kann Hardware hernehmen, die man hat und einsetzen. Aber dann ist man als Betreiber oder als derjenige, der für die Infrastruktur die Verantwortung trägt, eben auch verantwortlich, damit das zusammenpasst. Und dieses verantwortlich, dass es zusammenpasst, übernehmen wir. Um das mal ganz einfach auszudrücken.
Okay. Und wie kommt dann Implement-IT an der Stelle nochmal quasi ins Spiel?
Also ganz klar, Implement-IT ist das implementierende Unternehmen, das war jetzt ein dummer Satz, aber schön. Ja, ganz klar, Lenovo ist kein Direktvermarkter, der nicht an den Endkunden geht. Lenovo arbeitet ausschließlich über Partner. Implement-IT ist einer der größeren Partner von einer Lenovo. Wir sind am Kunden dran. Wir haben natürlich immer den Vorteil, deswegen sitzt der Florian auch heute hier, einen sehr guten direkten Kontakt zum Partner, zum Hersteller, Partner zu Hersteller, dass hier Wissen, was dort vorliegt, Entwicklungen auch an uns herangetragen werden und wir immer auf Stand der Dinge sind, dass wir für den Kunden zusammen mit dem Hersteller die optimale oder eine gute Lösung entwickeln können. Ja, das ist ja sinnhaft, der Sinn von Implement hier an der Stelle.
Und was würdet ihr Unternehmen raten, die jetzt momentan vielleicht auch noch zögern, irgendwie sich umzustrukturieren, neu zu organisieren, die vielleicht auch, ich weiß nicht, Angst haben, diese Schritte zu gehen, weil es ist ja schon mittlerweile so ein bisschen Cloud oder hybrider Druck da, weil die Welt schnelllebiger wird.
Der Druck ist da, keine Frage, meistens von außen herangetragen, durch gesetzliche Anforderungen, durch Anforderungen von Dritten oder von Partnern oder von Gesetzgebern her, die uns immer mehr und mehr drückt. Da muss man offen bleiben, aber wirklich offen bleiben, sich nicht warten bis zum letzten Zeitpunkt. Das ist ganz wichtig, dich rechtzeitig damit zu befassen, zumindest einmal, und offen sein für Neues. Also nicht, ich kenne meine Welt, sondern die Welt ist größer geworden oder anders geworden vor allem.
Und nicht einfach Annahmen treffen, das könnte so funktionieren oder es müsste so funktionieren, sondern es klingt total banal, aber sprechen. Also wir haben sehr viel Schriftverkehr, da gehen irgendwelche E-Mails hin und her. Und dann denkt man sich nach der dritten oder vierten Antwort, boah, das können wir ja aber massiv abkürzen, lass uns mal miteinander sprechen. Dann nimmt man wirklich den Hörer in der Hand oder den virtuellen Teams-Hörer mittlerweile in die Hand. Wir sprechen zusammen, Werner sitzt da, der Kunde sitzt da, einfach mal exemplarisch. Ich sitze natürlich gerne da. Wir haben auch noch ein Team, was im Zweifel noch etwas tiefer reingehen kann, bis hin zur Produktentwicklungssparte. Und dann spricht man einfach darüber, was sind die Erwartungshaltungen. Also was stellt der Kunde sich daraus vor? Ich habe jetzt vielleicht, also der Kunde sagt, ich habe jetzt vielleicht einen Artikel gelesen, Hybrid Cloud, da muss ich jetzt irgendwie mitmachen. Aber da gibt's die und die Vorbehalte, wie sieht das denn aus? Und dann sprechen wir darüber. Und meistens dauert das nicht irgendwie eine Stunde oder zwei oder fünf, sondern meistens dauert das Erstgespräch 20, 30 Minuten. Dann sind erstmal die Wogen geglättet, man weiß, woran man ist, man weiß, wie die Erwartungshaltung aussieht und von da aus macht man weiter. Also nicht falsch verstehen, in einer halben Stunde ist keine Infrastruktur konzeptioniert, ne? Aber die Fronten sind geklärt oder die Erwartungshaltung, besser gesagt, ist geklärt, ne? Insofern, wenn man Interesse daran hat, man steht an dem Schritt, Termin ausmachen, 20 Minuten flexibel sprechen. Meistens ist das der größte, ich sag mal, fundamentale Schritt damit getan. Man ist sich im Klaren, ob es Sinn macht oder nicht.
Ja. Und ich meine, du hast es ja jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet, dass quasi auch von verschiedenen Seiten andere, also neue Anforderungen dazukommen. Gibt es einen Trend, den ihr auch noch so benennen könnt, wie sich das in den nächsten Jahren oder Monaten entwickeln wird, worauf man jetzt auch schon oder was man jetzt schon im Kopf haben sollte in seiner Planung?
Es gibt natürlich immer wieder gesetzliche Anforderungen, die uns treffen. Vor vielen Jahren war es halt das DSGVO, jetzt für viele Anbieter mit NIS 2 gekommen, ja, also von außen, vom Gesetzgeber herangetragene Herausforderungen. Aktuell, Thema, das wir speziell haben, ist die Preisentwicklung im Speicher- und SSD-Bereich. Das trägt vieles dazu bei, was kann ich wo machen oder wo arbeite ich zurzeit. Den richtigen Zeitpunkt zu finden, ist immer schwer. Früher ist besser als später. Ja.
Ja. Ja, tatsächlich, um da vielleicht nochmal ganz kurz zu ergänzen, da hat man dann auch solche Überlegungen, ne, aus Betreiber, aus Kundenseiten. Kann ich vielleicht Hardware ein bisschen einsparen? Also wenn ich aus der Hardware-Schiene Richtung Cloud denke, kann ich ein bisschen Hardware einsparen und dafür vielleicht Services in der Cloud platzieren. Einfache Datenbanken, was auch immer. Andersrum kommen natürlich regulatorische Gründe, aber auch sicherlich dieses Schlagwort Souveränität oder Sovereign Cloud, Sovereignty. Das wird nicht nur von der Microsoft gerade massiv gepusht, sondern eben auch von den Marktbegleitern. Und ich würde nicht sagen, dass der Gedanke dahinter neu ist. Ich glaube, die Datensouveränität ist deutlich älter als das, was wir jetzt so die letzten anderthalb Jahre erleben. Aber das ist zumindest schon mal ein guter Auftakt, da nochmal vielleicht reinzusteigen. Und der Punkt, Roadmap-Ausblick, Strategie, wie auch immer man das nennen möchte, ist ein ganz essentieller, denn das treibt natürlich auch die Hersteller, unter anderem auch eine Microsoft dazu, innovativ zu sein. Wenn ich ein Produkt habe, was da ist, um es anzubieten, weil es vielleicht eine kleine Lücke füllt oder ausfüllt, dann habe ich da sicherlich als Unternehmen nicht den Fokus drauf, also als Herstellerunternehmen. Wenn ich aber diesen Innovationszyklus habe oder der Kunde fragt danach oder es ist gerade ein Hype-Thema, habe ich dementsprechend auch mehr Fokus drauf. Und das kommt dem gesamten Produktportfolio zugute. Und das ist jetzt, war vielleicht ein bisschen verklausuliert, aber Azure Local oder Azure Stack HCI damals war auch von Leuten, die viel mit Microsoft zu tun hatten, aus der administrativen Sicht, aus der Architektensicht, immer so ein bisschen so mit Vorsicht zu genießen. Und ich kann wirklich nur sagen, eine Microsoft hat gerade in den letzten Monaten seit November extreme Fortschritte gemacht. Also was das Thema Azure Local und die Weiterentwicklung und das Handling damit auch anbelangt. Ja. Insofern, das ist ein guter Zeitpunkt, darüber zu sprechen.
Okay, dankeschön. Ich hätte eigentlich noch die Frage gehabt, welchen Tipp ihr den Zuhörern mit auf den Weg geben wollt. Aber ich finde, die Frage habt ihr auch eigentlich schon ganz schön beantwortet. Falls ihr jetzt trotzdem noch was habt, was ihr prägnant in einem Satz mitgeben wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne auch noch tun.
Ja, der Hauptsatz ist, wir sind für euch da. Kommt auf uns zu. Wir können helfen. Ob es Microsoft ist oder andere Produkte an dieser Stelle oder andere Lösungen, die wir natürlich alle im Portfolio haben. Auch eine Lenovo hat noch mehr, die nur Microsoft und sowas im Portfolio.
Das stimmt.
Sind wir gerne für euch da? Kommt auf uns zu.
Genau. Ja, ich kann das tatsächlich nur zusammenfassen. Lieber sprechen. Also lieber tatsächlich einmal kurz einen Termin machen, 15, 20 Minuten sprechen. Da sind sehr viele Fragen geklärt. Besser darüber nachdenken, als vielleicht eine E-Mail zu schreiben oder kurz per Teams zu schreiben. Wir sind dafür immer offen. Also das soll nicht heißen, man soll das nicht tun, generell. Aber wenn man Fragen hat oder wenn man sich nicht im Klaren ist, ist das für mich eine Möglichkeit, einmal sprechen.
Okay, vielen Dank. Ich würde sagen, das rundet das Ganze jetzt auch schön ab. Und an der Stelle findet ihr die Infos und Kontaktdaten, um uns zu kontaktieren, Implement IT, Lenovo, in der Beschreibung oder auch auf den Webseiten. Und ja, wir freuen uns, dass ihr heute dabei wart. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt oder auch auf YouTube mit Video als Podcast. Und dann hätte ich gesagt, bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Code & Coffee, der IT-Podcast mit Insights, News und Trends. Überall, wo es Podcasts gibt.